Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt.
Also, herzlich willkommen. Ich freue mich ganz doll, dass hier dann doch ein paar erschienen sind und wir heute ausnahmsweise mal einen Live-Podcast machen werden von Equality 365 hier auf der New Work Evolution 2025. Ich freue mich ganz doll. Das passiert nicht allzu häufig. Umso schöner, dass ihr da seid und wir auch die ZuhörerInnen direkt hören dürfen. Wieso freue ich mich, hier heute einen Podcast halten zu dürfen? Also zum einen, weil ich in meinem Podcast ganz häufig über Themen spreche, die weit über die Arbeitswelt hinausgehen und die mit Ungerechtigkeiten zu tun haben, die mit Rassismus zu tun haben, die mit Diskriminierung zu tun haben, mit Vereinbarkeit, aber auch mit Gleichstellung und Zugehörigkeit und Inklusion. Und ich könnte mir eigentlich keinen besseren Gesprächspartner vorstellen oder keine bessere Gesprächspartnerin als dich, Rachel, in dem Fall. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Isabel. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, das ist schön. Wieso? Weil Rachel mit ihrer Arbeit, mit ihrer Haltung und auch mit ihrem Engagement genau das verkörpert, was so wichtig ist, damit wir einen Unterschied in dieser Gesellschaft machen und diese Themen vorantreiben, für diese Themen sensibilisieren und aufmerksam machen. Rachel ist Antidiskriminierungstrainerin, du bist Ethnologin, du bist Doktorandin und du bist Vizepräsidentin von Roots Against Racism. Also ihr arbeitet quasi gegen oder für Rassismus im Sport, also gegen Rassismus im Sport. Wie geht's dir? Wie bist du hier gut hergekommen?
Ja, vielen Dank für die Einstiegsfrage. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ankerpunkt, um reinzukommen. Mir geht's ganz gut. Ich kam erst gestern von einem Workshop auf dem DFB-Campus, haben wir dann eben also mit Roots, mit dem Präsidium, einen rassismuskritischen Workshop gemacht mit den sportlichen Leitern der Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga-Vereine. Sehr, sehr eindrücklicher Workshop gewesen, aber auch ein sehr emotionaler Raum. Dementsprechend würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall sehr zufrieden nach Hause gegangen bin, aber doch noch so ein bisschen auch noch im Nachdenkmodus bin, ne? Weil das macht ja auch was mit einem, wenn man diese Arbeit regelmäßig macht.
Ja, total. Was würdest du sagen, was war so das Emotionalste gestern für dich?
Also gerade, weil wir im Sport ja auch natürlich diesen starken Leistungsfokus haben, es spielt Härte, Druck und dieser Fokus auf Leistung eine ganz starke Rolle. Und wir sprechen eben auch von patriarchalen Strukturen, muss man auch ganz klar sagen. Das heißt, es war ein Raum nur mit Männern gewesen. Und dass ich dann diesen Raum füllen konnte, Raum zu machen für die Erfahrungen von betroffenen Jugendspielern in den Leistungszentren und dass man Raum auch geben konnte für die Emotionen, die sie haben. Also das, was sie auf emotionaler und mentaler Ebene erleben. Mhm. Und dass wir Rassismus eben nicht nur auf einer wissenschaftlichen oder irgendwie gesellschaftspolitischen Basis diskutieren, sondern wirklich Raum lassen für das Gefühl, was da ist, wenn man permanent diese Ausgrenzungserfahrung macht. Ja. Das war so eindrücklich gewesen. Und auch mich zu zeigen und auch ganz klar zu positionieren, ja, ich bringe vielleicht eine Expertise mit in Bezug auf das Thema Rassismus, aber ich habe leider auch eine Expertise in Bezug auf eigene Rassismuserfahrungen.
Ja, klar.
Na, und dann habe ich auch gleich zu Einstieg gesagt in dieser Runde, dass sie bitte auch auf mich Acht geben sollen.
Ja, schön.
Dass sie auf mich aufpassen.
Ja.
Und das haben die total angenommen, haben so rege mitgearbeitet. Ich hätte das nicht gedacht und bin wirklich mit einem glücklichen Gefühl auch nach Hause gegangen, weil wenn Männer zu einem kommen und sagen, oh, ich war total berührt, das macht dann auch was mit einem und zeigt auch, es hat irgendwo funktioniert.
Ja, total schön. Das freut mich sehr für dich. Wir werden da auch gleich nochmal so ein bisschen näher einsteigen. Aber ich würde in allererster Linie nochmal kurz zurückgehen zu dem Punkt, dass wir hier bei der New Work Evolution sitzen. Im Prinzip eine Konferenz, wo es um die Zukunft der Arbeit geht. Und wie wir alle wissen, wie wir beide wissen, Arbeit funktioniert nicht im luftleeren Raum. Ne? Und wie du es gerade angesprochen hast, es gibt unglaublich viele strukturelle Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft, die einfach bedeuten, dass Menschen ausgeschlossen sind, dass wir ausgegrenzt werden, dass wir nicht Teil von etwas sein dürfen. Und was eben nicht nur zum Leidwesen von vielen Menschen passiert, sondern auch zu unseren Teams, zu den Unternehmen und dann am Ende und letzter Konsequenz auch Wirtschaft und Gesellschaft. Wie ich gerade schon erwähnt habe, Strukturen passieren nicht im luftleeren Raum, beziehungsweise also das Miteinander arbeiten passiert nicht im luftleeren Raum, weil wir eben diese ausgrenzenden Strukturen haben. Und die sind nicht nur im Büro, die sind in der Kita, die sind in Schulen, die sind im Fußballstadion. Was bedeutet denn für dich Gerechtigkeit im Sport? Und warum sollten wir genau hier besser hinschauen?
Also es gibt ja im Sport diese Narrative von, wir sind alle verbunden, wir erreichen alle Menschen, Ferne spielt eine ganz große Rolle. Das sind alles wirklich sehr positive Bilder, die im Sport immer wieder reproduziert werden, weil dort eben der Querschnitt der Gesellschaft immer wieder zusammenfindet und das eben jeden Tag. Wenn man aber immer wieder diese Narrative reproduziert, dann vergisst man, dass man das, dass es nicht einfach gegeben ist, man muss dafür arbeiten, dass wir das herstellen können. Ja. Das heißt, Gerechtigkeit im ersten Sinne bedeutet für mich, dass wir erstmal auf die Ungerechtigkeiten schauen. Da, wo eben Zugänge für andere Menschen verschlossen werden. Und das betrifft eben für viel, also viele Menschen, die von Diskriminierung eben betroffen sind. Und erst dann, wenn wir diese Ungerechtigkeiten zumindest strukturell angehen können, und zwar auch historisch, auf historisch gewachsene Systeme schauen, dann können wir es anfangen, wirklich in diese Richtung zu gehen, okay, wir produzieren jetzt Gerechtigkeit, weil de facto existiert sie nicht. Nee. Und da muss man halt eben hinschauen. Und gerade dann, wenn wir diesen historischen Kontext weglassen und dann diese Narrative haben, ja zum Beispiel, ach, ich sehe keine Farben, für mich sind alle Menschen gleich, ja, also Begriff Farbigkeit beispielsweise, genau, das ist total schwierig. Da kommt man auch nicht in die Debatte. Und dementsprechend muss man wirklich dann auch den Finger in die Wunde legen und dort hinschauen, was im Grunde genommen Gerechtigkeit blockiert. Ja. Und dann können wir dort in diese Richtung gehen.
Ja, sehr logisch. Magst du das mal ein bisschen erläutern? Weil genau dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, ne, ich sehe keine Hautfarbe, das ist super schwierig. Und das kommt überwiegend von weißen Menschen. Ich kenne das selber. Ne? Auch ich durfte lernen. Und ich glaube, genau hier ist wichtig, dass wir hier mal ansetzen und das mal so ein bisschen erläutern. Was ist daran so schwierig? Wieso dürfen wir nicht sagen, ich sehe keinen Unterschied? Ich sehe nicht, dass du anders bist, weil du schwarz bist oder weil du eine Behinderung hast oder weil du neurodivergent bist.
Weil man dann auch nicht anerkennt, dass Menschen genau diese Ausgrenzungserfahrung machen. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine rassismuskritische Trainerin, das ist die bekannteste in Deutschland, Tupoka Ogette heißt sie. Ja. Die ist ganz bekannt einfach in diesem Bereich und die hat einen ganz tollen Begriff entwickelt oder platziert, sage ich mal, in den gesellschaftspolitischen Debatten, die nochmal aufzeigen, was es bedeutet, wenn eine weiße Person in einer Gesellschaft aufwächst, in der sie eigentlich von den Eltern immer wieder beigebracht bekommt, hey, wir sind alle gleich, wir sollen uns alle gleich behandeln. Und das nennt sie Happy Land.
Ja, das finde ich ein gutes Beispiel.
Total, ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel dafür, dass man nun durch die Welt geht und dann wirklich eben tolerant ist, akzeptiert und sich für die unterschiedlichsten kulturellen und sozialen Hintergründe einer Person interessiert. Aber man vergisst dadurch, dass trotzdem ganz viele Ausgrenzungsmechanismen eben stattfinden. Und dass wir vielleicht auch selbst beispielsweise Rassismus oder rassistische Sprache reproduzieren, ohne es eben zu wissen. Ja, das heißt, nur weil ich glaube, dass wir alle gleich sind, bedeutet es nicht, dass es die Realität ist. Ja. Und auch besonders in der Sprache, wir häufig auch Ungleichheiten reproduzieren. Und wenn ich dann immer wieder behaupte, ich sehe keine Farben, würde das auch bedeuten, dass ich mich selbst nicht reflektieren muss.
Ja.
Ne? Weil ich bin ja tolerant.
Ja.
Und dann kommen wir auch nicht in die Debatte. Das heißt, wenn etwas in der Kommunikation schieflaufen sollte und da wird etwas Rassistisches reproduziert, ohne es intendiert zu haben, und ich würde das ansprechen, dann werden wir ganz schnell in einer Umkehr, dass die Person sich anfängt zu rechtfertigen, mir sagt, das kann gar nicht sein, weil ich bin nicht rassistisch. Und schon sitze ich dann da, kann dann erstmal mit meinen eigenen Gefühlen gucken, wie ich da umgehe und muss mich dann im Grunde genommen um die Gefühle der anderen Person kümmern, weil die eben gerade getriggert worden ist, weil ich ihr aufgezeigt habe, dass das Weltbild, was sie hat, nicht wirklich existent ist.
Ja.
Und das ist wirklich...
und das ja auch ein Weltbild ist, was immer und immer wieder dazu führt, dass... ein Mensch, der marginalisiert ist, also eine andere Hautfarbe hat oder eine Behinderung hat oder neurodivergent ist oder ein Kopftuch trägt oder, einfach zurückgedrückt wird und nicht die gleichen Chancen hat. Ja. Und das ist das, was einfach nicht sein darf. Und jetzt bei aller Liebe, ne, auch mal für so diesen ganzen Wirtschaftstalk, das können wir ja ruhig mal einfließen lassen. Wir wollen ja immer so wirtschaftlich sein. Wir wollen ja immer so eine florierende Wirtschaft und Gesellschaft sein. Das werden wir aber nicht, wenn wir mehr als die Hälfte der Leute einfach zur Seite drängen und sagen, ihr bekommt nicht die gleichen Chancen. Und ich glaube, das ist das Riesenproblem.
Absolut.
Aber ich habe dich unterbrochen.
Das passt. Das war eine gute Ergänzung.
Okay. Ich würde ganz gerne auch noch mal einen Schritt zurücksehen, weil wir sind eigentlich schon mittendrin und wir werden da auch gleich weitermachen. Aber ich würde dich gerne auch selber, also dich persönlich noch ein bisschen mehr kennenlernen. Und ich weiß ja so einige Sachen über dich, die ich super spannend finde. Zum Beispiel, dass du scheinfrei warst im Jurastudium. Das finde ich erstmal richtig krass. Chapeau an dich. Ich kenne ganz viele JuristInnen, die studiert haben, die alle hart gestruggelt haben, weil das ein krasses Studium ist. Also erstmal Chapeau. Wieso bist du damals dann ausgestiegen und was hat in dir dieses Nein bewegt?
boah, wenn ich zurückdenke, das ist auch schon einige Jahre her, aber das sitzt anscheinend immer noch in mir. Das war eine ganz krasse Phase, weil, wie du sagst, ich war scheinfrei gewesen und hatte immer das Ziel, auch gerade nach dem Abitur, dass ich unbedingt was auf Menschenrechtsebene machen möchte, dass ich mit Menschen arbeiten möchte, die eben Ausgrenzungserfahrungen machen. Und zu dem Zeitpunkt waren es eben Menschen mit Fluchterfahrungen. Und ich bin dann auch relativ gut durchs Studium gegangen, weil ich da einfach durch die ganz unzähligen Praktika, die ich gemacht habe, wirklich diesen Push hatte, da was zu machen. Und dann kam der Moment, als ich scheinfrei war und man für Staatsexamen lernt, und dann ist mir sozusagen die Welt zusammengebrochen. Und ich dachte erstmal, dass es nur der Stress ist vom Lernpensum, weil die Examensphase ist eine harte Phase. Ja. Man lernt circa anderthalb Jahre, um dann überhaupt ins Examen zu gehen, nicht zu wissen oder zu wissen, dass wenn man halt eben durchfällt und das zweimal, dass man eben gar keinen Abschluss hat. Ne? Also da steckt viel Druck dahinter. Aber hab dann erst in dem Zeitpunkt wirklich realisiert, dass ich im Grunde genommen in einem System arbeite, was die ganzen Strukturen immer wieder reproduziert. Da findet eigentlich nicht wirklich eine Veränderung statt. Es geht immer im Grunde genommen darum, das Recht irgendwie anzuwenden, an Fälle irgendwie anzupassen. Aber diese ganzen Weltbilder dahinter, die auch Rechtssysteme kreieren oder bestimmte gesellschaftliche Strukturen, die haben wir überhaupt nicht hinterfragt. Und das war sehr, sehr unbefriedigend, weil ich tiefer gehen wollte, weil ich mich wirklich mit den Denksystemen der Menschen beschäftigen wollte. Ja. Na, das ist ja toll, dass wir zum Beispiel diese große Errungenschaft, das Grundgesetz haben. Bedeutet aber nicht, dass ich unsere Haltung, Einstellung, unsere Weltbilder natürlich tatsächlich verändert haben. Das heißt, es muss was auf tiefer Ebene passieren. Und dann, ich habe trotzdem weitergelernt, also habe mich wirklich auch an Rand des Burnouts fast getrieben. Das war richtig krass, weil ich auch gerade durch diese leistungsgetriebene Gesellschaft mir gar nicht klar wurde, dass ich einfach aufhören kann. So bis mein jüngerer Bruder gesagt hat, Rachel, du kannst aufhören, du musst nicht weitermachen.
Das ist cool.
Genau, in dem Moment habe ich abgebrochen, weil ich habe diese Erlaubnis gebraucht, dass mir jemand das sagt, Rachel, du darfst gehen. Es ist in Ordnung, auch wenn du jetzt nicht weißt, wie es weitergeht. Ja? Und ja, hatte natürlich zu Hause für viel Sturm gesorgt. Mama hat geweint, Papa hat geschrien, aber ja, das kennt man, kann ich verstehen, hatten Angst natürlich. Und habe mir dann wirklich ein Jahr genommen, um herauszufinden, Rachel, wer bist du? Was ist das, was dich antreibt? Und gibt es andere Möglichkeiten, wie du in diesen Bereichen, in denen du tätig sein möchtest, auch florieren kannst sozusagen?
Ja.
Und dann bin ich auf die Ethnologie in Mainz gestoßen. Das hat mein gesamtes Leben verändert.
Ja, krass. Ja. Ich finde das Wahnsinn. Ich finde das sehr, sehr mutig. Und was du gerade angesprochen hast, ich musste da gerade drüber nachdenken. Genau das brauchen wir einfach viel mehr, ne? Dass Menschen diese Eigenverantwortung in sich sehen und auch Lust haben, selber einen Unterschied zu machen, weil de facto können wir es alle, ne? Also es ist halt so, die eine Entscheidung zu sagen, ich erkenne Rassismus beispielsweise und es passiert gerade vor meiner Nase und ich lasse es passieren. Und die andere Entscheidung zu sagen, ich sehe es und ich werde jetzt dazwischen gehen und was sagen, weil ich finde, es ist nicht okay. Und ich glaube, da dürfen wir hinkommen und da darf auch wirklich die weiße Gesellschaft einfach anerkennen, dass das unser Zug ist und dass eigentlich nicht du hier sitzen müsstest, um diese Arbeit zu machen, sondern eigentlich viel mehr von uns, ne? Ja. Ohne marginalisierte Gruppen wegzudrängen, weil das wiederum, da kommen wir gleich zu, ist auch ein Riesenthema. Ne? Ja. Wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, was hätte denn damals laufen oder anders laufen müssen, damit du ein Gefühl gehabt hättest, nicht anders zu sein oder viel positiver formuliert, um dazuzugehören?
Also wenn ich zurückdenke, ich hatte im Grundlegenden eine wirklich schöne Schulzeit gehabt, also auch tolle Klassenkameraden, Kameradinnen, aber auch Lehrkräfte. Aber trotzdem fällt das einfach auf, wenn man 1200 Schüler auf einem Gymnasium ist und da sind 5 Menschen, die schwarz sind, 2 davon sind meine Geschwister. Also das ist ein bisschen komisch, ja. Und wenn sie dann natürlich, man hat keine Repräsentation.
Ja.
Das heißt, also da waren einfach alle Lehrkräfte weiß. Ich muss sagen, ich habe von den Lehrkräften nie Rassismus erfahren, weil ich auch in einem Gebiet aufgewachsen bin, Rüsselsheim, wo auch einfach der Anteil von Menschen mit Einwanderungsgeschichte einfach so hoch ist, dass da auch schon eine Sensibilisierung stattfindet. Aber es gab einfach keine Repräsentation. Also auch in den Büchern, die wir gelesen haben. Ne? Das ist ja auch eine sehr eurozentrische Art und Weise, Geschichte zu vermitteln. Das heißt, Errungenschaften von zum Beispiel schwarzen Menschen, muslimischen Menschen oder generell rassifizierte Personen, die kommen beispielsweise in Debatten überhaupt gar nicht vor. Das heißt, was ich vermittelt bekomme, ist weiße Geschichte, ist eine weiße Geschichtsproduktion. Und da komme ich nicht vor. Und dann gibt es natürlich gerade auch in Büchern ganz viele auch Fremdbezeichnungen, also aus einer weißen Perspektive, wie Menschen eben, die schwarz sind oder die muslimisch sind oder auch vielleicht sogar jüdisch sind, wie die bezeichnet werden. Ja? Da ist also auch keine Form des Empowerments, dass ich sagen kann, da sind Begriffe, die sozusagen Leute, die aus meiner Lebenserfahrung stammen, sich selbst bezeichnen.
Ja.
Das existiert da nicht. Und das fällt dann auch auf. Und man fällt ja selbst auch die ganze Zeit auf. Und das wird häufig auch gerade das Schwarzsein immer wieder auch irgendwie in den Vordergrund gerückt. Gerade egal ob es jetzt im negativen oder im positiven Sinne ist, ja, wenn man in einem weißen Kontext aufwächst. Und dann bekommt man sehr, sehr schnell vermittelt, dass man anders ist als andere Menschen und dass man da nicht wirklich dazugehört. Und weshalb ich unheimlich froh bin, dass ich meine Geschwister da hatte, weil die natürlich meine Lebenserfahrung teilen. Das ist dann wieder auch Thema Repräsentation, Menschen, die meine Lebenserfahrung nachvollziehen können.
Tupoka Ogette hat in ihrem Buch Exit Racism tatsächlich über die Erfahrungen ihrer Söhne oder ihrer Kinder geschrieben in der Schule und hat gesagt, dass es total schwierig ist für beispielsweise schwarze Menschen in der Schule überhaupt eine Identifikationsplattform und Fläche zu haben, wenn alle Lehrkräfte weiß sind. Hattest du das Gefühl, dass du dich da mit den Menschen, also mit den LehrerInnen wirklich identifiziert hast?
Also nicht auf, nicht auf persönlicher Ebene, nein. Ja. Also ich hatte wirklich viele inspirierende Lehrkräfte gehabt, die mich auch in meinem beruflichen Dasein auch geshaped haben, das muss ich ganz klar sagen. Aber eine Identifikation mit wer ich bin, die Bedürfnisse, die ich habe, auch als schwarze Person in diesem weißen System, nie und nimmer. Das kann man auch gar nicht nachvollziehen. Also besonders nicht dann, wenn man sich damit gar nicht beschäftigt hat. Und es gab aber so ein eindrückliches Erlebnis, was ich hatte, das hat sich jetzt nicht spezifisch auf mein Schwarzsein bezogen, aber es gab beispielsweise eine Lehrerin, die ein sehr gutes Gespür dafür hatte, dass es eine sehr starke weiße Wissensproduktion ist, die wir haben. Das heißt, anstatt im Deutschunterricht nur Goethe und Schiller zu lesen, hat sie dann beispielsweise ein Buch rausgesucht, Der Drachenläufer von Khaled Hüseyini.
Mega.
Da ging es also um eine Kindheit in Afghanistan.
Ja.
Und das hat also in der Klasse und unabhängig davon, ob man rassifiziert war oder eben nicht, also auch weiße Mitschüler, das hat auch unsere Klasse so zusammengeschweißt,
weil wir
eine ganz andere Lebensrealität eben diskutiert haben. Das war der Wahnsinn.
Ja, weil das einen Perspektivwechsel gibt. Weil das, ne, genau, also es macht Räume auf, um ein Leben zu verstehen, was du selber nicht kennst.
Richtig.
Und genau das brauchen wir. Genau das sensibilisiert, genau das klärt auf. Das ist mega.
Ja.
Jetzt haben wir es gerade schon kurz angesprochen. Also wir arbeiten ja im DEIB-Bereich, sagt man so schön, also im Bereich Diversity, Equity, Inclusion, Belonging. Und in diesem Bereich ist es ja häufig so, dass die Hauptposten von weißen Menschen belegt sind, was dazu führt, dass eben rassifizierte Menschen, marginalisierte Menschen einfach zurückgedrängt werden und überhaupt nicht die gleichen Chancen haben wie Weiße. Wie nimmst du das wahr? Und würdest du sagen, dass das ein strukturelles Problem ist oder eher ein Symptom der Erschöpfung?
Ich glaube, es ist beides. Es ist beides. Also gerade für marginalisierte, sage ich auch mal, Aktivistinnen oder Menschen, die auch im DEIB-Bereich arbeiten, ist es häufig so, dass sie auch auf emotionaler, mentaler Ebene erschöpft sind. Es ist einfach eine anstrengende Arbeit und häufig hat man dann auch gar nicht die Ressourcen, also auch die emotionalen Ressourcen, dann aber auch die finanziellen Ressourcen, da überhaupt auch dann diese Sichtbarkeit zu erlangen. Das ist so ein großes Problem, was ich auf jeden Fall sehe. Und dann natürlich auch die Frage, wo gehen denn die ganzen Gelder hin? Wer kriegt überhaupt die Sichtbarkeit? Und dass man in den Strukturen dann nicht zu sehr auf die rassifizierten Personen achtet, die eigentlich die ganze Zeit diese Arbeit machen. Das ist etwas, was wirklich auch die Spaltung herstellt, aber auch vor allem ein strukturelles Problem ist, weil es auch natürlich eine sehr stark auch eigene Interessensvertretung ist.
Logisch.
Ne? Genau.
Würdest du sagen, dass es ein feineres Machtspiel ist?
Ja, ich glaube, man könnte schon auf jeden Fall in diese Richtung denken. Also es ist auf jeden Fall auch ein altes Machtspiel, muss man dazu sagen.
Ja.
Also gerade dann, wenn wir zum Beispiel jetzt spezifisch eben auf weiße Frauen schauen und eben rassifizierte Frauen, ne, das ist ja wie auch in der gesamten westlichen Feminismusbestrebung, dass es einfach ein sehr stark weißer Fokus ist, ja, so, und aber vor allem auch auf das eigene Gender.
Ja.
So, aber erst dann, wenn wir anfangen, auch uns mit den Lebensrealitäten anderer zu beschäftigen, also auf intersektionaler Perspektive, das heißt, ja, eine Frau, die schwarz ist, eine Frau, die muslimisch ist und Hijab trägt, die macht nochmal andere Erfahrungen.
Logisch.
Und dementsprechend, wenn man sich dann damit nicht beschäftigt, also auch dann mit dem Thema Rassismus, dann ist es auch ganz klar, dass es auf jeden Fall ganz viel auch mit Machtverhältnissen zu tun hat.
Und, total.
Ja.
Ich finde auch, dass es ganz klar eigentlich signalisiert, dass wir eben noch längst nicht an dem Punkt angekommen sind als Gesellschaft, wo wir sein möchten. Ne? Und dass es auch ganz klar zeigt, dass wir eben alle rassistisch sozialisiert wurden, was eben bedingt, dass überwiegend weiße Menschen noch in Machtpositionen sind. Und das spielt sich dann ja so weiter. Das ist ja, also das kann man sich ja ausrechnen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ne? Okay, aber wie kommen wir denn jetzt an den Punkt, dass wir uns nicht immer mehr zerreiben, gerade auch in der eigenen Bubble, also gerade in der Arbeit, die ja eigentlich das gleiche Ziel hat, die eigentlich eine gerechte Gesellschaft wünscht, die eigentlich diese Balance in der Gesellschaft endlich möchte, wo alle Chancen haben. Wie kommen wir dahin, dass wir uns als Menschen nicht zerreiben und nicht jetzt auch in dieser eigenen kleinen Bubble rumrühren und uns irgendwie, alle blöd finden?
Ja.
Weil wir sagen, du hast die Chance, ich nicht, ich habe nicht die Chance, du hast sie, bringt ja auch nichts. Ne? Dann kommen wir auch nicht weiter.
Eben. Wir müssen aufhören, konfliktscheu zu sein. Mhm. Konflikte austragen bedeutet eben, dass wir in Kommunikation gehen und auch die eigenen Gefühle aushalten, Raum geben und auch die Gefühle der anderen Person aushalten und Raum geben. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir generell auch in der Gesellschaft haben, dass eine Abhärtung, die da stattfindet, dass wir uns auch gar nicht mehr so auf emotionaler Ebene begegnen. Und das ist eben ganz wichtig. Und wenn wir uns erst dann öffnen, dann können wir tatsächlich auch in Kommunikation gehen. Das heißt, du kannst dann, gut, du bist natürlich auf eine andere, muss man einfach sagen, dass es auch Spaß macht, mit dir mich zu unterhalten, weil du einfach auch total sensibilisiert bist für das.
Dankeschön.
Ja, das muss ich einfach mal sagen. Aber es gibt eben Menschen, die das nicht sind. Ja. Und wenn man dann hier sitzen kann und über auch Gefühle und die Erfahrung sprechen kann, ohne gleich in Widerstandshaltung zu gehen oder auch zu kommunizieren, ey Rachel, das, was du gerade sagst, ey, das triggert mich voll hart. So, also ich merke gerade total den Widerstand in mir. Also das einfach auch ehrlich zu kommunizieren, da werden wir auf einer ganz anderen Ebene. Das heißt, wir müssen erstmal lernen, wie wir miteinander auf emotionaler Ebene kommunizieren. Das ist ganz wichtig. Und dann auch selbstreflexiv sind.
Ja.
Das ist so, glaube ich, etwas, was viele Menschen, muss man auch dazu sagen, einfach irgendwie nicht möchten.
Nee, natürlich nicht.
Und wegschauen, genau.
Weil wir es aber auch nicht lernen.
Ja.
Ne? Also weil wir sind irgendwie in dieser... Ich wollte jetzt gerade Survival-Gesellschaft sagen, sind wir nicht. Wir sind halt in einer krassen Leistungsgesellschaft. Mhm. Es geht darum zu performen und immer der Beste oder die Beste zu sein. Und da schaust du natürlich um dich rum und fährst die Ellbogen aus, was aber eben nicht dazu führt, dass wir eine gesunde Gesellschaft sind, die dann am Ende des Tages wirklich auch Leistung bringt.
Ja.
Ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, den ich mit dir teilen wollte. Was machst du, wenn Menschen in solchen Momenten, wo du gerade gesagt hast, die Kommunikation ist das Relevante, ne? Und die Essenz eigentlich. Wie gehst du damit um, wenn du jemanden hast, der per se nicht deiner Meinung ist, der eine ganz andere Perspektive hat als du, ne? Weil ich immer sehr dafür stehe, dass ich sage, wir müssen unterschiedliche Perspektiven anerkennen und auch nebeneinander herstehen lassen, ohne dass wir uns danach hassen.
Ja.
Aber wie geht das in dem speziellen Fall? Weil das ja schon schwierig ist, finde ich, wenn auch da so ein Machtgefälle irgendwie ist, ne? Und die eine Person per se, weil sie weiß, es irgendwie einen Vorteil hat, vermeintlich oder in dem Fall direkt.
Ja.
Genau, wie gehst du damit um? Ja. Wie löst du das kommunikativ auf?
Ja. Also gerade Workshop-Situationen ist es besonders interessant. Es gibt häufig, also manchmal werden die auch als Störer genannt, die auch so wirklich auch teilweise dann so sitzen und sich auch gar nicht einlassen möchten. Und das Letzte, was man machen sollte, ist belehrend zu sein.
Ja.
Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich verstehe das total. Also gerade dann, wenn man total auch eine demokratische Haltung hat und bestimmte Grundprinzipien hat, die man nach außen tragen möchte, dass man aber auch da ganz stark anecken kann. Und dann sage ich mir selbst, es ist gar nicht meine Aufgabe, alle Menschen abzuholen.
Nee.
Das muss man einfach mal anerkennen, dass das halt eben nicht geht und das ist auch in Ordnung. Das Witzige ist aber, wenn ich dann loslasse und dann diese Person auch diese Haltung einfach, es ist Ordnung, dass sie sich jetzt gerade so fühlen, wie sie fühlen oder dass sie einen Widerstand haben und dann erkenne ich das an, mache einen Workshop weiter. Und das ist ganz witzig, dass dann häufig sich dann einfach so ein bisschen was anfängt zu lösen.
Ja.
Oder dass sie dann am Workshop-Ende dann zu mir kommen, weil sie dann doch Gesprächsbedarf haben, weil ich eben nicht diese Fronten nochmal verstärke, sondern einfach loslasse und einfach in meiner eigenen Weichheit bleibe und diese Person einfach anerkenne, gerade so wie sie ist. Und das zeigt auch wieder, dass wir zwar mit dem Thema vielleicht Rassismus und Diskriminierung reingehen, aber es geht ganz, ganz viel um zwischenmenschliches Miteinander. Und ich bin auch seit jetzt über 4 Jahren auch im Personal Coaching. Das ist auch übrigens, woher auch dann diese ganz starke auch Selbstreflexion kommt, auch in Bezug auf meine eigene Person, auch unabhängig von Rassismus, sondern einfach die Art und Weise, wie du zu Hause aufgewachsen bist, was du beigebracht bekommen hast oder eben nicht, dass ich da einfach auch ganz viel so Klarheit in mich schaffen konnte, in der Art und Weise, wie ich mich nach außen gebe oder wie ich mit anderen Menschen kommuniziere und auch ganz viel auch sehe bei Menschen, da wo so ein Punkt ist, wo man merkt, okay, da ist jetzt die Person echt getriggert oder das ist wirklich ein persönliches Ding, was die Person da hat. Da muss man halt ein Gefühl für haben, aber wenn man das hat, dann hat man ganz auch einen einfacheren Zugang, muss ich sagen, eben zu Menschen, die dann erstmal so sitzen und dann so am Ende dann im Workshop stehen.
Ja, weil ich finde das krass. Ich finde das ja sehr persönlich angreifend auch auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also weil man sich ja schon dann auch die Frage stellen darf, wieso glaubst du jetzt, dass du über mir stehst, aber auf eine gewisse Art und Weise? Kostet dich das viel Energie, solche Räume zu halten?
Am Anfang total.
Ja.
Absolut. Das war so anstrengend. Also ich bin teilweise, es gab auch echt Nächte, dann kann man nicht wirklich schlafen, wenn man so innere Dialoge noch mit sich führt oder auch mit der Person, mit der man im Workshop war.
So
Streitgespräche noch führt, weil man vielleicht doch noch hätte gerne Sachen sagen wollen, die man halt in dem Moment nicht sagen konnte. Mhm. Und was ich aber dann im Laufe der Zeit gemerkt habe, ist, wie relevant es dann wiederum ist, so empathisch ich mit anderen Menschen bin, dass ich auch Grenzen setzen muss.
Ja.
Für meine eigenen Ressourcen auch. Und dann gab es, muss ich auch ganz ehrlich sagen, in dem Unternehmen was gewesen, dann habe ich ja leider auch, aber musste ich jemanden halt anschreien. Ja. Also da hat wirklich auch die Erfahrung von betroffenen Menschen so mit Füßen getreten und auch mit pseudowissenschaftlichen
Grundlagen.
Grundlagen, genau, Theorien versuchen wir zu erklären, dass das eigentlich selbst imaginiert ist, die Erfahrung.
Oh, wow. Das ist schwierig. Das ist ja schon echt auch Quatsch einfach.
Wirklich, ganz genau. Es war wirklich Quatsch. Und in dem Moment, also ich habe mich, ich war jetzt in keinem Streitgespräch mit ihm, aber ich habe ganz laut durch den Raum Stopp gerufen und den Raum eingenommen.
Ja.
Und ganz klar gesagt, ich werde die Erfahrung von mir und anderen Menschen nicht verhandeln, auf keinen Fall.
Ja.
Und das ist grenzüberschreitend. Ja. Und danach kam er zu mir nach Workshop und hat sich bedankt. Ja, also schön. Dieses Grenzen setzen ist auch etwas total wichtig für mich, auch für meine eigene mentale und emotionale Gesundheit.
Mega.
Ja, was ich lernen musste, aber auch absolut jeder Person, die überhaupt in diesem Bereich tätig ist, auf jeden Fall nahelegen muss, dass man lernen muss, auch Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Und es ist auch okay, wenn ich nicht alle mit abholen kann.
Ja, absolut. Und ich finde auch, was du sagst, ne? Ich meine, du redest über deine eigene Lebenserfahrung. Wer wagt es da überhaupt zu widersprechen? Ja. Also das finde ich immer so ulkig, weil kein Mensch kann dir das nehmen, was du erlebt hast.
Richtig.
So, ne? Krass. Du hast im Männerfußball geforscht.
Ja.
Super spannend. Als eine schwarze Frau. Ich finde, das verdient erstmal echt sehr viel Anerkennung. Und damit habe ich es eigentlich schon geöffnet. Genau, also als Frau im männerdominierenden Umfeld.
Ja.
Was war für dich härter, der Zugang oder das Bleiben?
Also ich muss dazu sagen, ich habe ja zum Thema Beleidigungskultur und Männerfußball geforscht, also 6 Monate lang habe ich Feldforschung gemacht, ja, das war auch schon sehr lustig.
Oh Gott, oh Gott.
Ja, genau, also der Zugang war erstmal überhaupt nicht schwer tatsächlich, weil es auch die Leute interessiert hat. Mhm. Sie haben sich aber auch gewundert, wer ich bin, was ich da mache. Ja. Wenn ich so an Fußballplätzen war, kamen also auch Leute immer wieder zu mir, die mich dann gefragt haben, wer ich bin, was ich hier mache, ob ich mich für Fußball interessiere. Also so Situationen. Ja,
die neue Moderatorin bist.
Ja, richtig. Naja. Ja, total. Also da gab es schon echt skurrile Situationen.
Ja.
Aber das Bleiben war aber auch nicht schwer, weil es für mich ganz klar war, dass hier so viel Arbeit zu machen, ganz viel Nachholbedarf in Bezug auf rassismuskritische Arbeit. Aber es gibt noch so eine Sache, die ich dazwischen schieben wollen würde, was wirklich schwer war, ist, dass ich aushalten musste, dass dieser Raum nicht für mich gemacht ist.
Mm.
Ich bin null repräsentiert in dem Bereich, also wirklich gar nicht und gar nicht mit der Arbeit, die ich da mache. Und das natürlich gerade in so weißen Räumen, also weißen männlichen Räumen.
Ja.
Da kriege ich manchmal noch Gänsehaut.
Ja, glaube ich.
Also gerade manchmal bei Fußballfans.
Und auch ältere Männer sind es ja meistens. Also sind ja nicht in der Regel nicht die jungen Männer,
also
die vielleicht
weniger,
progressiver sind.
Ja, genau. Weniger würde ich auf jeden Fall sagen. Es gibt zwar auch ältere weiße Männer, die wirklich, also muss ich sagen, wo ich auch wirklich überrascht bin, auch die Sensibilität, die sie mitbringen.
Okay.
Aber das ist definitiv nicht die Regel.
Ja.
So, und dann in diesem Raum zu sein, also du sagst genau, Frau, dann bist du schwarz dazu. Und das Verrückte ist ja, du kommst aus dem Wissenschaftskontext.
Mhm.
Ja, das kann manche Leute auch triggern, dass ich dann da vorne stehe, den Raum habe und entscheide, wie das jetzt hier läuft.
Ja.
Und Wissen vermittle. Und dann gibt es natürlich Leute, die das auch nicht anerkennen möchten, dass ich in dieser Position bin. Und gerade dann im Fußballbereich, da muss man sich auch, es geht da schon auch so ein bisschen um Daseinsberechtigung. Viel häufig kommt dann auch die Frage, okay, was habe ich mit Fußball überhaupt zu tun? Ob ich gekickt habe oder ob ich Trainerin war, wie auch immer. Aber dass ich so lange darin geforscht habe und auch die Masterarbeit drüber geschrieben habe und dann auch bei einem jüdischen Sportverband gearbeitet habe, dann können sie mir die Erfahrung gar nicht mehr absprechen.
Nee,
das heißt,
stimmt.
Ich hab total die Daseinsberechtigung im Männerfußball, meine Arbeit zu machen. Und aber es gibt tatsächlich auch immer wieder vereinzelt Leute, die mir auch die Türen dort öffnen, aber auch anderen Menschen, die diese Arbeit machen. Ich bin ja nicht alleine, zum Glück. Aber das war so etwas, wo ich sagen musste, boah, das ist nochmal ein anderes Level
im
Fußballbereich, auf jeden Fall.
Glaube ich. Was würdest du sagen, wie lange hat das gebraucht, bis du dich da zu Hause gefühlt hast? Oder ist es heute noch so, dass du manchmal sagst, oh, schwierig?
Ja, doch, die Situation gibt es, vor allem wenn ich dann mal einen Workshop habe, wo ich dann alleine bin, zum Beispiel, ob es jetzt ein Fußballverband ist, weil häufig ist es so, dass der DFB anfragt, dass ich irgendwo Workshops zum Beispiel mache, ob es jetzt mit der Geschäftsstelle selbst oder mit anderen Fußballverbänden und in der Abteilung gesellschaftliche Verantwortung sitzen, ganz, ganz tolle Personen, die auch immer wieder eine Person mitschicken, also für meinen eigenen Schutz, dass wenn was passieren sollte, dass die auch eingreifen können. Das ist herausragend. Aber es gibt, manchmal klappt es dann auch personell nicht, gerade dann auch, wenn dann irgendwie ein Workshop am Wochenende stattfindet und dann gab es halt eben auch schon Workshops, wo ich dann halt alleine in diesem Raum war und da war, also ich kann das auch, glaube ich, gar nicht in Worte fassen, die Stimmung, die da war, auch die Härte im Raum und dieses ständig Infragestellen der Erfahrung von betroffenen Menschen, da läuft es mir echt noch eiskalt den Rücken runter, da muss man wirklich auch aufpassen, dass es dann Räume gibt, wo man am besten nicht auch über eigene Erfahrungen spricht für den Selbstschutz, weil die einfach in der Luft
zerfetzt werden. Ja.
Absolut.
Und du dann halt in der Unterzahl auch einfach bist.
Richtig.
Ne? Also egal, was du sagst, es wird alles zerfleischt dann wahrscheinlich.
Ganz genau.
Das ist furchtbar.
Ja, ganz genau.
Wieso hast du dir den Fußball ausgesucht?
Ich wollte dahin gehen, wo man mich nicht erwartet. Das
ist powerful.
Absolut, ja, genau. Das ist das, was mich so angetrieben hat. Das ist jedes Mal, wenn irgendeine Anfrage reinkommt, ich die Arbeit mache, es bestätigt total, dass es mich da braucht. Yeah. Also schwarze Person, schwarze Frau, aber noch vor allem für die ganzen Jugendspieler. Ich bin natürlich für alle rassifizierten Personen da, aber auch für die weißen Spieler, die halt auch mehr Sensibilisierung möchten. Da gibt es ja auch, die sagen, was kann ich machen, was kann ich noch nachlesen, obwohl die eigentlich in einem NLZ sind, also in einem Nachwuchsleistungszentrum und eigentlich nur Profi werden wollen. Aber wenn ich dann in einem Raum bin und dann kommt zum Beispiel ein Spieler zu mir und sagt mir dann, ey Schwester, du weißt nicht, was es bedeutet, dass du hier bist. So, ey, ich bin geil, ja, ey. Absolut richtige Entscheidung getroffen.
Schön. Seid ihr denn auch für die Frauenmannschaften, Frauenfußballmannschaften da?
Wären wir, aber der Zugang, also es kommen jetzt gerade irgendwie auch gar nicht die Angebote rein. Okay. Ich habe, als ich vorher bei Maccabi Deutschland, das ist dieser jüdische Dachsportverband, wo ich gearbeitet hatte, da kamen auch Anfragen rein. Das heißt, ich habe auch zum Beispiel mit beim ersten FC Nürnberg mit der Frauenmannschaft, mit dem Frauenteam einen Workshop gemacht. Und das war ganz anders. Ja. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wenn man eine Gruppe hat, die diskriminiert ist, und in dem Fall ist es halt Sexismus, da sind diese Personen auch näher an den
Diskriminierungen.
Genau, sie sind sensibilisierter und haben ein bisschen mehr Zugang zu den Ausgrenzungserfahrungen, die andere Menschen machen aufgrund anderer Merkmale. Ja. Und das war in diesem Raum, das war ein Hammer-Workshop gewesen, also auch krasse Erfahrungen, die Frauen da erzählt haben, was die erleben, wenn sie vom Platz gehen, auch die Grenzüberschreitungen, die permanent stattfinden. Aber das war ein toller Raum, um dann eben auch diese Arbeit zu machen und auch Themen wie Rassismus zu platzieren.
Was hat dich in deiner Arbeit im Fußball am meisten überrascht? Gibt es da irgendwas, jetzt abgesehen von den Sachen, die du auch schon benannt hast?
Mhm. Ja, es gibt eigentlich so zwei Sachen. Also ich hatte halt vorher mit Fußball nichts zu tun. Und man weiß, Repräsentation ist immer irgendwie Thema. Aber im Fußball sind so viele Menschen, die rassifiziert sind, die eine Einwanderungsgeschichte haben, auf dem Platz teilweise echt voll. Ich glaube eben zum Beispiel bei der WM in Katar 22 war, glaube ich, die Hälfte des Kaders waren Menschen mit Einwanderungsgeschichte oder BIPOC, ne? Blacks and People of Color. Und dann geht man in die Verbandsstrukturen rein und die sieht man gar nicht. Also wie geht das? Auf dem Platz so viele Menschen, also BIPOC-SportlerInnen, und dann sieht man die in den Entscheidungspositionen nicht. Also ich verstehe das nicht in diesem Bereich. Das hat mich wirklich überrascht. Man weiß schon, ja, es gibt natürlich strukturell absolut noch rassistische Systeme. Aber da ist das sehr, sehr eindrücklich, weil es eben so viele, weil Zugang, weil gerade im Fußball der Zugang nochmal anders ist, ne, mit Leuten, die zum Beispiel sozial die sozial benachteiligt sind, die rassifiziert sind, dass der Fußball eigentlich die Sportart ist, wo man den schnellsten Zugang bekommt.
Und
auch ganz schnell Anschluss hat mit anderen Menschen, die auch eine ähnliche Lebenserfahrung hat. Und dann ist man dann in Vereinen und Meldestellen, alles drum und dran, die sind einfach nicht da. Und das fand ich richtig erschreckend.
Mhm.
Und was ich aber auch überraschend fand, ist, dass es trotzdem überall in den Strukturen Menschen gibt, weiße Menschen, die kämpfen, dass man Platz macht für Menschen wie mich, für andere Menschen, rassifizierte Menschen, die diese Arbeit machen, dass wir diese Workshops machen können beim DFB oder in den Leistungszentren. Weil ich sag dir ganz ehrlich, Isabel, ich meine, ich kann so gut meine Arbeit machen, wie ich will. Wenn mir Leute, und das sind eben Personen, die in den Machtpositionen sitzen, nicht die Türen öffnen, dann sind wir wieder in ganz anderen Zeiten.
Genau.
So, deswegen braucht es die unbedingt. Und das zu sehen und das auch nochmal zu stärken, das schafft dann die Verbündeten. Deswegen bin ich wirklich auch Teil dieser Sportstruktur geworden, obwohl ich selbst gar nicht aus dem Sport oder aus der Sportwissenschaft komme, weil eben Menschen auch diese Arbeit wertschätzen und dann diese Türen öffnen, wofür ich unheimlich dankbar bin.
Ja, ist schön. Und würdest du sagen, dass eure Arbeit, die ihr so leistet, auch mit Roots Against Racism, dass das einen Unterschied macht und dass ihr damit noch mehr dafür sensibilisiert, dass eben auch rassifizierte Menschen in Führungspositionen, im Sport und so weiter darüber hinaus, ich meine, das ist eine Parallele zur Arbeitswelt eigentlich, was du gerade gesagt hast. Ne?
Total.
Aber dass sich dadurch mehr entwickelt auch?
Absolut. Mhm. Weil man muss bedenken, in der Struktur hat man das häufig gehabt, dass also gerade einige, die bei Roots Against Racism in Sports arbeiten, die schon seit 20 Jahren im Geschäft sind, es waren ja vorher alles Einzelkämpfer. Mhm. Also zumindest, ich sage auch bewusst Einzelkämpfer, weil es zumeist eben auch Männer sind, die alleine diese Arbeit machen und alleine in diese Verbände reingehen, in die Fußballvereine und dann irgendwie auch schon so viele Arschtritte bekommen haben. Und dann kommt dann endlich mal eine Gruppe zusammen an Menschen, die diese Arbeit machen, schließen sich zusammen und gehen als eine Art Organisation, als Verein in diese Struktur hinein. das ist sehr, sehr eindrücklich. Ja. Und da haben auch die Leute drauf reagiert. Sehr, sehr viel Positives, aber man spürt auch schon, okay, da kommt jetzt gerade eine Macht hier rein, ne? Ja. Eine Sichtbarkeit. Also gerade mit Otto Addo, der ja der Nationaltrainer der ghanaischen Nationalmannschaft ja. ist und auch Ex-Profi, Bundesliga-Profi war, dass der natürlich auch einen Namen hat. Wenn wir dann in diesen Strukturen mit dieser Gruppe reingehen, das ist sehr eindrücklich. Und man merkt es auch an den ganzen Anfragen, die reinkommen. Ja. Die sehen gerade, okay, da passiert gerade was, weil es das in der Geschichte des Sports so noch nicht gegeben hat. Wie man das zum Beispiel jetzt mit Maccabi kennt, mhm. dass sie eine sehr, sehr lange Tradition haben mhm. an ihrer Existenz und diese Antidiskriminierungs- oder Antisemitismusprävention machen. Aber das für rassifizierte Menschen, so hat es bisher noch nicht gegeben. Weshalb ich schon sagen muss, dass wir irgendwo doch Geschichte geschrieben haben.
Ja, safe. Und würdest du sagen, also ich meine, wir reden jetzt gerade ganz viel über Sport, wir reden über Fußball, wir reden über Rassismus im Sport. Würdest du sagen, dass im Sport überhaupt Platz für Kritik ist, was Rassismus mhm. angeht?
Ja? Ja und nein. Mhm. Eine Sache, die mir sehr auffällt, ist sehr, wenn es um Rassismus geht, sehr situativ. Es ist ein Fall auf dem Platz, da ist jemand im Publikum oder in der Fankurve, da wird jemand beleidigt, egal jetzt ob im Fußball oder im Basketball. Und dann gibt es einen Aufschrei, es wird vielleicht gefilmt und dann hat man eigentlich keine Wahl als Verband irgendwie, dass man oder als Verein auch irgendwie dagegen vorzugehen. Das heißt, man muss das dann irgendwie thematisieren. So, das ist so etwas, was mir aufgefallen ist. Es ist sehr situativ. Erst dann in diesen Momenten, dass man dann sagt, okay, wir sind gegen Rassismus, dann werden irgendwelche Kampagnen gemacht. Ne, also, dass es dann sehr stark davon abhängig ist, was da im Feld gerade draußen passiert. Dann gibt es aber Leute in diesen Strukturen, das sind die, die ich vorher benannt habe, die das Strukturelle verstehen. Die sehen, dass es da ein System ist. Mhm. Das heißt, die schaffen auch wieder Raum für diesen Kritik im Sport. Es gibt natürlich ganz viele andere Bereiche, wo natürlich Kritik auch willkommen ist irgendwo. Aber wenn es um Rassismus geht, das ist ein sehr, sehr vulnerables Thema. Und da schaffen wir momentan, also gerade die Menschen, die bereits in der Struktur arbeiten, immer mehr Raum, dass das Thema ist. Und das fällt schon auf, dass es dann Vereine gibt oder vor allem auch Nachwuchsleistungszentren, die dann die immer wieder buchen. Ja. Also nicht, man kommt einmal rein, man geht einmal rein und dann war's das. So, wir haben jetzt unsere Präventionsliste abgehakt. Nee, dann ist im nächsten Jahr wieder ein Workshop oder dann sind es zwei im Jahr und es geht immer wieder weiter. Und dann merkt man, okay, es verändert die Debattenkultur in Bezug auf Rassismus, verändert sich gerade.
Ja.
Und Kritik, da sind die Leute, haben eher ein offenes Ohr, würde ich sagen, als jetzt beispielsweise vor 10 Jahren auf jeden Fall.
Ja. Das heißt, da ist wirklich auch ein Wille zur Veränderung. Mhm. Und du siehst auch in Zukunft. Kreier mal so ein Bild in der Zukunft. Wie wird der Fußball in 10 Jahren sein? Haben mhm. wir dann immer noch diese Vorfälle? Ich weiß nicht, ich habe es mir aufgeschrieben. EM 2021, ja. glaube ich, war dieser Vorfall, wo 3 Spieler total krass angegangen sind. Also ja. auf dem Spielfeld, im Nachgang und so weiter. Ja. Oder wird sich das immer mehr lösen? Wird es immer weniger werden?
Also es wird auf jeden Fall, es wird lange dauern. Das ja, das definitiv. Aber ich denke schon, dass da Veränderungen kommen werden. Es wird aber es bedarf sehr, sehr viel Druck. Mhm. Und das Wichtigste ist eigentlich, um diese Veränderung herbeizuführen, ist die gesamten SportlerInnen zu mobilisieren. Mhm. Weil die sind ja in einem System gefangen, die immer wieder auch ihre Karriere gefährden können, wenn sie dann auch ganz
Machtgefälle.
Öffentlich... Machtgefälle. Ganz genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was auf jeden Fall im Sport auch diskutiert werden muss. Die sind in einem ganz krassen Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Aber wenn wir es schaffen können, eben, also gerade ProfisportlerInnen auch zu mobilisieren, den Mund aufzumachen und auch die ganzen NachwuchssportlerInnen auch zu empowern in dieser Arbeit. Weil das ist ja auch ein Teil von uns, dass wir nicht nur sensibilisieren, sondern auch empowern.
Ja, total.
Ich glaube, die SportlerInnen wissen eigentlich auch nicht, wie viel Macht sie eigentlich haben, wenn sie sich zusammenschließen würden. Ja, ja. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie nach außen darstellen, okay, wir wollen jetzt eine Bewegung schaffen, irgendwelche Systeme
aber
sprengen.
Das ist so.
Genau, aber wir wollen Menschen zusammenbringen, sodass sie anfangen können, auch ihre Erfahrungen sichtbar zu machen, sodass es in der Struktur keine andere Wahl mehr gibt, außer ja. sich mit dem Thema zu beschäftigen und nicht immer nur auf die Fankurve zu zeigen, dass da nur der Rassismus passiert, sondern wirklich in den Strukturen selbst, Sportler, Trainerverhältnis, irgendwelche Leute, die auf der Verband eben in Entscheidungspositionen sitzen, da passiert ganz, ganz viel.
Ja, natürlich. Natürlich. Und das Spannende ist, ich meine, es ist ja im Prinzip nichts anderes als so ERGs in Unternehmen, ne? Mhm. Also diese Employee Resource Groups, mhm. die im Prinzip ja diese Allyships möglich machen, mhm. die überhaupt erlauben, dass wir in einer geschlossenen Gruppe mit Like-Minded über unsere Probleme und Herausforderungen mhm. sprechen können und das nach oben adressieren und dadurch dann auch eine Veränderung schaffen.
Ja.
Und genau das ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Also das ist
ja.
super kraftvoll.
Ja.
Das ist, also ich finde es total richtig, dass du dazu aufrufst und sagst, schließt euch zusammen,
ja.
seid mutig und verändert damit etwas.
Mhm.
Rachel, wir sind jetzt fast am Ende.
Ja.
Und ich würde dir gerne noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, was hält dich nachts wach, wenn du an die Zukunft denkst?
Ja, was mich nachts wach hält, ist auf jeden Fall auch so ein bisschen die Frage natürlich nach unseren demokratischen Prinzipien, die jetzt auf jeden Fall gefährdet sind. Das ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also das ist auch nochmal wichtig, gerade Rassismus auch nochmal im Sinne von Demokratie auch zu verstehen. Ja. Also auch nochmal in diesem System. Und das ist etwas, wo ich echt auch so ein bisschen gerade zu knabbern habe und auch überlegen muss und auch mit ganz vielen anderen sich mehr zu vernetzen und zu schauen, wie das eigentlich in Zukunft aussehen wird. Das ist, glaube ich, das, was mich schon auch so immer mehr antreibt und auch sehr, sehr beschäftigt. Aber auch die Frage natürlich danach, gerade eben weiße Menschen, die jetzt auch mehr das Bedürfnis haben, wir wollen etwas machen, um auch unsere Demokratie auch ganzheitlich zu stärken. Also auch zu schauen, wie man diese Menschen auch mehr mobilisieren kann, dass sie sich trauen, auch eine Sprache dafür haben. Weil es ja häufig so, dass sie eigentlich gar nicht wissen, ich möchte was machen, aber sie kommen auch gar nicht aus dem Feld, haben vielleicht auch die Expertise gar nicht. Und da zu schauen, wie man diese Menschen eben stärken kann, das ist etwas, was mich auf jeden Fall beschäftigt.
Und wie gehst du mit so einem unsicheren Gefühl oder auch mit einfach damit um, dass sich unsere Gesellschaft halt schnell wandelt und dass sie gerade so ist, wie sie ist? Wie gehst du damit um? Also wo findest du dein Outlet, um damit klarzukommen und wieder in der Balance irgendwie auch zu bleiben?
Also das Wichtigste, was ich so realisiert habe, ist auf jeden Fall das eigene Netzwerk.
Ja.
Menschen mit Verbündeten.
Ja.
Das sind die Leute, die diese Arbeit machen und Menschen, die sich aber auch generell für diese Arbeit interessieren, auch wenn sie diese Arbeit nicht machen. Also ich muss sagen, das ist so eine emotionale Entlastung. Wirklich, die total wichtig ist für mich, weshalb ich überhaupt auch die Energie habe, da überhaupt noch so tätig zu sein. Aber was ich auch ganz stark lernen musste, ist, mir Freiräume zu schaffen und trotzdem auch noch ein Leben außerhalb dieser Arbeit halt zu leben, ne? Dass ich auch mein Leben genießen darf, dass ich auch Spaß im Leben haben kann. Das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen, in so Zeiten, wo es wirklich auch ernst ist. Aber das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall rausnehmen muss, was ich auch tue, damit ich überhaupt regeneriert bin. Sonst kann ich die Arbeit gar nicht machen, wenn ich ausgebrannt bin, weil ich davon überzeugt bin, dass die Menschen da draußen mich und meine Arbeit brauchen.
Ja, absolut richtig. Absolut richtig. Rachel, es war mir ein Fest, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit auf dich genommen hast, dass du uns mit deinen klugen Worten bereichert hast und uns deine Perspektiven auch geteilt hast. Ich glaube, das ist ein krasser und sehr wichtiger Perspektivwechsel gewesen, den du hier gerade gestartet hast. Ich wünsche mir natürlich, dass alle, die zugehört haben und zugeschaut haben, dass ihr auch irgendwie eine Art Inspiration mitgenommen habt aus dem Gespräch, dass ihr irgendwie für die nächste Zeit einen Impuls im Kopf habt, eine Frage im Kopf habt, die ihr anderen Leuten stellen könnt oder aber sogar das Gefühl habt, dass ihr Teil einer Bewegung sein könnt und ihr auch einen Unterschied machen könnt. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann folgt mir gerne Equality365 auf allen bekannten Podcast-Plattformen und vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke dir auch.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.